Willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir wieder einen Gast, und zwar den Sven Schnieder. Schnieder, so, jetzt habe ich gleich den Namen falsch ausgesprochen. Sven, grüß dich.
Ja, grüß dich, Markus. Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, wir reden heute ein bisschen über Bitcoin, ein bisschen über Gold, ein bisschen über den freien Markt für Geld und einiges andere. Aber als erstes, Sven, erzähl mal was von dir. Was machst du so? Woher kommst du?
Also ich komme eigentlich ursprünglich aus Deutschland, so in der Nähe von Frankfurt, Darmstadt da so. Und ja, jetzt lebe ich zurzeit in Wien und mache da, also mein Tagesablauf ist sehr, sehr weird im Sinne von, ich lese eigentlich einfach den meisten Tag nur, ja, und gehe dann sehr viel spazieren und dann schreibe ich manchmal Essays und so bin ich ungefähr auch hier gelandet und so bin ich auch bei Bitcoin gelandet und bei vielen anderen Sachen und ja, das ist eigentlich so mein Ding.
Und wie, was fasziniert dich eigentlich an Bitcoin? Wie bist du da hingekommen?
Also ich war in diesem ganzen, irgendwann habe ich halt angefangen, mich zu interessieren für Aktien und dieses ganze, den ganzen Markt und wie das alles funktioniert und dann halt auch wie Banken funktionieren und generell das ganze Geldsystem und habe mir da sehr viel angeschaut und dachte immer, das ist ja unglaublich. Also als ich die ersten Male gehört habe, weiß ich nicht, jedes Mal, wenn eine Privatbank Geld rausgibt, Geld verleiht, dann ist das wie Geld drucken und sowas und das so, die ganze Geldmenge immer weiter erhöht wird, dachte ich, das kann nicht sein und sowas und habe dann immer mehr gedacht, das macht alles sehr wenig Sinn und ja, bin dann irgendwie so zu Bitcoin gekommen, mehr oder weniger auch durch einen Freund und dann halt auch erst über Bitcoin, witzigerweise über so The Bitcoin Standard, das Buch und sowas, dann hin zu Austin Economics und hin zu Mises und Hayek und Hazlitt und den ganzen Büchern.
Okay, also Vollgas ins Rabbit Hole. Aber wenn ich deine Artikel so lese, fällt mir eigentlich auf, dass da ganz viel eigentlich Nassim Taleb drinsteckt. Also ja, von der Art und Weise, wie es geschrieben ist.
Ja, ist vollkommen korrekt. Und ja, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von seinen Büchern. Ein weniger großer Fan von, wie er sich auf Twitter manchmal verhält, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, ich weiß, also viele seiner Konzepte, die er da auslegt in seinen Büchern, sind auch sehr gut anwendbar, halt auf Bitcoin und wie das alles so funktioniert. Und ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Und ich finde auch seinen Stil, seinen Schreibstil manchmal sehr, sehr witzig und unterhaltsam und finde das wesentlich besser als manch andere Stile, die so sehr, weiß ich nicht, sehr akademisch, sehr eingeschränkt, sehr, sehr, sehr langweilig zu lesen sind.
Ich habe ja den schwarzen Schwan neben mir liegen. Das ist ja auch ein ganz schöner Schinken. Also Nassim Taleb ist ja auch nicht so einfach zu lesen.
Ja.
Ich persönlich finde es halt auch, also man kann sehr viel lernen da drin. Also ich finde ihn ja auch klasse.
Ja, also ist auf jeden Fall, ich weiß jetzt gar nicht, ja, so dick, weiß nicht, bei mir im Regal stehen halt wesentlich dickere Bücher, deswegen ist jetzt vielleicht nicht so das Dickste, aber ist, also es gibt auf jeden Fall einfache Autoren oder einfache Bücher zu lesen als jetzt Nassim Taleb, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber da ich mich jetzt auch in letzter Zeit oder im letzten halben Jahr sehr stark auch mehr mit, weiß ich nicht, sehr viel Physik beschäftige und sehr viel Quantenphysik und sowas, ist das schon eigentlich eher so eine entspannendere Abwechslung. Dann habe ich jetzt Anfang des Jahres auch nochmal alle Bücher einfach von Nassim Taleb gelesen, bis auf Fooled by Randomness habe ich nicht nochmal gelesen und fand es einfach auch so nochmal einfach alles zu lesen sehr, sehr, sehr lustig und habe wieder ein paar sehr witzige Sachen gelernt auf jeden Fall.
Und du bist von ihm auf Twitter noch nicht geblockt, oder?
Nee, bin ich noch nicht, aber wahrscheinlich liegt das so ein bisschen daran, dass ich ihm, glaube ich, jetzt noch nie so krass widersprochen habe auf Twitter. Also, ja, weiß nicht.
Ja, also ich bin auch noch nicht geblockt. Oder Saifedean Ammous ist ja auch so, der blockt dich auch immer gleich. Deshalb sage ich
Ja,
da
aber
schon
er
mal
ist ja
nichts.
sogar geblockt von Nassim Taleb auf Twitter. Auch sehr witzig.
Okay. Und er hat das Vorwort von seinem Buch geschrieben, ja?
Ja,
Das passt das sehr gut.
es ist eine sehr witzige Konstellation und ja, sie sind beide sehr blocken sehr schnell einfach und ja.
Ja, du darfst ja eigentlich gar nicht drunter schreiben, weil sonst wirst du vielleicht aus Versehen geblockt. Ich habe immer das Gefühl, dass die einfach mal durchgehen und dann.
Das kann natürlich sein, ja.
Okay, leg mal ich los mit dem Artikel, der für Furore gesorgt hat, finde ich, bei vielen Bitcoinern, weil da auch im Bitcoin-Bereich viele Goldjungs dabei sind und du hast einen Artikel geschrieben, der heißt Stop Calling for a Free Market of Money or in Money. Und Guy Swan hat den sogar kürzlich gelesen auf Englisch. Also
Ja, genau.
sozusagen auch
Sehr,
ein
sehr gute
Ritterschlag.
Lesung auch auf jeden Fall. Also ihm kann man sehr gut zuhören auf jeden Fall.
Ja, wir haben jetzt ja auch den Fab the Fox, der liest jetzt Sachen vor. Vielleicht übersetzt man den Artikel und lesen auf Deutsch dann nochmal.
Ja, ich habe es heute gesehen, dass er was von Nick Carter, glaube ich, gelesen hat oder sowas, ja.
Ja, wir haben uns mal vorgenommen, was vorzulesen, so Artikel, so wie Guy Swan das macht. Bin mal gespannt, hat's gut gemacht, der Fab, fürs Erste. Mal sehen, wird ja bestimmt auch besser mit der Zeit. Aber ich habe halt dein, ich kenne ja immer von den Österreichern, die Österreichische Schule, die dann Thorsten Polleit erwähnt ja da speziell, der immer für einen freien Markt für Geld wirbt. Und sagt halt, wenn dieser freie Markt für Geld kommt, dann wird sich das beste Geld durchsetzen und das wird dann seinen Augen jetzt zum Beispiel Gold sein oder er lässt es ja offen, sozusagen. Ja? Und du sagst, Bitcoin braucht keinen freien Markt für Geld.
Ja, genau. Also auch diese ganze Idee dahinter kam halt erst, als ich mehr und mehr und auch in der letzten Value of Bitcoin Konferenz, wo ich gesprochen habe, auch Thorsten Polleit gehört habe und ich fand das so ein bisschen so eine sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr langweilige auch Aussage und eine sehr intellektuell sehr langweilig und so ein bisschen so ein, ja, was ist das beste Geld? Ja, weiß ich nicht, der freie Markt wird schon entscheiden. Und das ist natürlich an sich korrekt. Das Problem bei Geld genau ist ja, dass wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass es eben nicht reicht, wie bei Gold, dass es nur funktioniert, wenn der Staat es erlaubt. Das heißt, bei Gold lief es eigentlich die ganze Zeit ziemlich gut. Es gibt viele Probleme bei Gold, aber es hat funktioniert, der Goldstandard. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt halt eben nicht mehr, als der Staat gesagt hat, jetzt machen wir das Ganze illegal, ihr dürft kein Gold mehr haben und halt einfach die ganzen Sachen beschlagnahmt hat quasi. Und dieser Fehler von Gold, der ist das Große, was quasi auch Bitcoin versucht zu verbessern. Und da reicht es nicht irgendwie zu sagen, ja, jetzt gerade brauchen wir, also den Markt, den wir jetzt gerade haben, wir haben viele Regulationen und alles und viele Steuern, die es irgendwie nicht einen freien Markt machen, den wir gerade haben in Geld. Und das stimmt auch. Aber diese Aussage, ja, wir brauchen erst einen freien Markt. Erst müssen alle Regulationen weg. Und dann können wir endlich sehen, was das beste Geld ist, ob es Bitcoin oder Gold oder was weiß ich was ist. Die Aussage ist genau verkehrt herum, weil wenn sich das Geld nicht durchsetzen kann, jetzt in dem Markt, den wir jetzt haben, mit den ganzen Steuern und was weiß ich, dann ist es einfach per Definition schon schlechtes Geld. Weil es muss sich durchsetzen können, jetzt genau unter dieser, sage ich mal, ein bisschen Unterdrückung vom Staat, weil die Unterdrückung wird vielleicht auch noch stärker werden und dann muss es sich auch durchsetzen können. Also reicht es nicht, einfach nur zu sagen, ja, wir haben hier dieses Geld und das ist gut in einem freien Markt, wenn der Staat es erlaubt, aber sonst schlecht. Das bedeutet einfach nur, dass es ein schlechtes Geld ist und das ist kein Argument da irgendwie zu versuchen, ja, wir erst den Staat zurückrollen und sowas. Und ich habe auch versucht, in meinem Artikel zu erklären, warum genau diese Kausalität andersrum funktioniert. Das heißt, man hat erst gutes Geld wie Bitcoin und weil das gutes Geld ist und dadurch der Staat zum Beispiel weniger Steuereinnahmen hat und weniger Kraft über die ganze monetäre, über das ganze monetäre System und über die Wirtschaft, dann wird der Staat auch kleiner und die ganzen Regulationen werden zurückgerollt und wir haben danach einen freien Markt und nicht andersrum. Und das ist quasi so der Hauptpunkt, den ich versuche, in meinem Essay zu erklären.
Das ist ja ungefähr so wie mit den Steuern. Da gibt es ja viele, die sagen, jetzt machen wir mal einen ausgeglichenen Haushalt oder so und dann senken wir die Steuern. Aber in Wirklichkeit wird das ja nicht passieren, weil das übrige Geld, das jetzt da ist, durch die Steuereinnahmen, das wird ja neu verteilt. Das ist ja dann auch immer so.
Ja, also ja. Ja,
das funktioniert ja so nicht, dieser Feedback-Loop.
Ne? Der zweite Punkt, der noch wesentlich offensichtlicher ist als jetzt der Punkt, den ich gerade erwähnt habe, und der zweite Punkt, der auch in meinem Essay erwähnt ist, ist natürlich, es ist einfach auch naiv zu denken, wenn wir nur lang genug den Staat darum bitten oder die Zentralbank darum bitten, endlich den Goldstandard einzuführen oder endlich einen freien Markt, dann werden sie es verstehen. So, also wenn wir nur lang genug sagen, ach, ey, ihr macht das ja die ganze Zeit falsch, wie wär's denn mal mit richtigem, hartem Geld und lasst doch mal den freien Markt entscheiden, dann werden irgendwann die Zentralbanken sagen, oh Gott, ja klar, das hatten wir die ganze Zeit falsch, danke, dass ihr es uns sagt, jetzt machen wir einen freien Markt, so ungefähr. Also diese Denke ist natürlich komplett naiv und wird nicht passieren und es ist leider natürlich die einzige Wahl, die man hat, wenn man Supporter von Gold ist, dann kann man nicht anders als, ja, wir müssen ja fragen, wir können ja nichts anderes machen. Und daran sieht man vielleicht schon, dass Gold vielleicht nicht die beste Alternative ist, die es da gibt.
Du hast ja auch geschrieben, also über Thorsten Polleit hast geschrieben, I admire his knowledge about economics, which is unfortunately only exceeded by his ignorance of Bitcoin. Thorsten Polleit hat, glaube ich, auch nicht geantwortet, oder? Jedenfalls nicht auf Twitter.
Nee, hat er persönlich geschrieben? Mir hat er leider auch nicht persönlich geschrieben. Habe ich auch nicht für wirklich erwartet. Ja, da ich auch, glaube ich, nicht denke, dass er irgendwelche guten Gegenargumente hat und er auch nicht wirklich an diesem, er ist nicht wirklich daran interessiert, irgendwie Bitcoin zu verstehen und sowas oder irgendwie näher an die Wahrheit, sag ich mal, ranzukommen, was jetzt das beste Geld ist. Er macht halt einfach sein Ding mit Gold und ja, hat da seinen Spaß und macht da bestimmt genug Geld, deswegen kann er bestimmt über so einen kleinen Artikel wahrscheinlich sehr, sehr hinwegsehen. Ja.
Okay. Ja, er arbeitet ja auch bei Degussa, die sind Degussa Goldhandel. Ich
meine, ja, genau.
Verdienen damit ihr Geld. Das ist ja nun mal so. Ich höre ja oft dieses Argument, dass Geld halt für Jahrtausende funktioniert hat. Ne? Gold hat Jahrtausende als Geld funktioniert. Und dann sagen die, ja, schau auf die Geschichte von Gold. Das war jetzt tausende von Jahren hat das funktioniert. Warum soll auf einmal das jetzt nicht mehr funktionieren und dieses Bitcoin kommt jetzt da daher?
Ja, also
was sagst du solchen Leuten?
Ja, ich würde erstens sagen, dass man muss ein bisschen unterscheiden, Gold jetzt so als Wertspeicher, als Store of Value kann man natürlich immer noch benutzen und ich will auch niemanden davon jetzt irgendwie verbieten oder davon abraten, wegen mir Gold zu kaufen, wenn man irgendwie sein Portfolio breiter aufstellen möchte oder irgendwie einem Bitcoin zu volatil ist, jetzt im kurzen Bereich oder sowas, dann kann man natürlich ganz legitim Gold kaufen. Mein Problem ist nur mit Leuten, die sagen, dass Gold irgendwie eine gute Alternative zu dem jetzigen Fiat-System ist, im Sinne von, ist es ein gutes Geld oder ist es gut als Basis von einem neuen monetären System, so wie es halt schon mal war beim Goldstandard. Und da haben wir ganz klar die ganzen Fehler oder die ganzen schlechten Seiten von Gold gesehen, die es wirklich nicht gut, die macht, also diese ganzen, die physische Natur von Gold und noch ein paar andere Sachen, auf die wir auch später noch eingehen können, machen es einfach, die haben einfach als Konsequenz, dass es nicht gut ist für ein monetär, als Basis für ein monetäres System und das hat sich ganz klar in der Geschichte gezeigt und deswegen dieses Argument, ja, es gibt schon so lange und es wird es auch noch weitergeben, das stimmt. Aber es wird nicht Geld sein und es wird nicht die Basis unseres monetären Systems sein und das hat die Geschichte ganz klar gezeigt.
Ich dachte immer, dass der schlimmste Fehler bei vielen aus der österreichischen Schule, ja, da denke ich an Andreas Marquardt vom Mises-Institut oder der Philipp Bargus hat die letztens da, die ja diese Vorstellung hatten, dass wir praktisch eine Blockchain haben, die dann mit echtem Wert hinterlegt ist, Gold. Ne? Ich dachte immer, das wäre so, ich dachte dieses, okay, du frickst nach dem freien Markt für Geld, das scheint ganz in Ordnung zu sein, ist ja nichts Falsches dran. Ne? Aber dieses Argument, ich finde halt, das wird dann zu schwierig für die Leute, die glauben halt ja noch immer, dass man irgendwie eine Blockchain mit Golddeckung braucht.
Ja, es ist also Leute, die nach irgendeiner Cryptocurrency oder Blockchain mit Goldhinterlegung fordern oder egal mit was hinterlegt, haben weder Blockchain, Krypto oder Gold verstanden, meiner Meinung nach. Also es ist wirklich, das ist so das Schlechteste aus beiden Welten fast. Und ja, dann die gleiche Frage könnte man dann auch so ungefähr stellen, ja, mit was ist, also die Kritik ist ja, Bitcoin hat ja keinen Wert, weil da ist ja nichts Wirkliches dahinter, was auch immer was Wirkliches heißen soll in dem Zusammenhang. Und die Frage kann man natürlich bei Gold genauso stellen, da ist ja auch nichts Wirkliches dahinter. Also der wirkliche Wert von Gold ist auch nur den wir dem Gold geben, subjektiv einfach. Und klar, Gold hat auch einen industriellen Nutzen, das bestreitet auch keiner. Aber da würde auch niemand auf die Idee kommen, ja, es kann nicht Geld sein, weil da ist irgendwie nichts drin. Das wird ja einfach nur aus dem Boden rausgebuddelt. Warum sollte es denn mehr wert sein? Oder also dieses Ganze mit, das eine muss, das muss irgendwie gebackt sein bei irgendwas, ist einfach einfach ein sehr, sehr großer Denkfehler. Und mit diesem Denkfehler einhergehen halt auch, also wenn man sich das Szenario durchdenkt, gehen halt auch sehr viele Sachen verloren, die Bitcoin genauso gut machen. Genau, dass man eben so ein Supply hat oder man hat genau eine Anzahl von Bitcoins, die man ganz einfach verifizieren kann und alles. Und das wird alles sehr kompliziert und so gut wie unmöglich, wenn man wieder diese 1:1 Korrespondenz hat jetzt zu Gold oder zu irgendwas anderes, was dann in Anführungsstrichen hinterlegt wird oder so. Also das macht das ganze Konzept komplett unbrauchbar.
Ja, und zentralisiert das ja auch alles wieder.
Ja, es wird dann ungefähr ein Goldstandard in Krypto und das hatten wir schon mal.
Und das ist schiefgegangen. Genau. Das ist schon mal schiefgegangen, braucht man nicht nochmal. Ja, ich glaube, das Argument ist ja, das verbindet man ja dann mit diesem freien Markt für Geld, wo man dann sagt, ja, aber wir haben ja nicht nur eine Lagerstätte, sondern, wie es halt im Bretton Woods-System war, sondern wir haben verschiedene Lagerstätten und da gibt es ja verschiedene Firmen und die geben dann sozusagen diese Goldcoins raus und wenn dann irgendwelche von diesen Firmen mehr Goldcoins rausgeben, wie sie wirklich Gold haben, dann gibt es einen Bankrun irgendwann und irgendwann merkt man es und das muss verifiziert werden. Das macht einfach alles keinen Sinn. Also
ja, es ist also oft ist es halt auch in der Theorie wesentlich, also vor allem dieses ganze Problem mit Verifizieren und auch Lagern von Gold, ob es jetzt im Goldstandard ist oder irgendein Crypto-backed mit Gold, was nicht wirklich was viel anderes ist. Diese zwei Probleme, die Verifizierung und die Lagerung, werden immer von Leuten, die das fordern oder die dafür argumentieren, sehr, sehr einfach abgetan, obwohl es unmögliche Probleme in der Praxis sind, die irgendwie zu lösen. Also vor allem das Verifizierungsproblem ist für Gold unmöglich irgendwie, dass ich selber als Privatperson da irgendwas verifizieren kann. Ich muss irgendjemanden trauen und der muss ganz teure Maschinen kaufen und ganz teure Technologie und sowas und dann wird das alles zentralisiert und verifiziert dann und dann glaube ich dem, wenn der mir sagt, das ist Gold oder sowas. Also diese ganzen Probleme, die sich in der Theorie gerne so ein bisschen, ja, das, dann verifiziert man das einfach oder sowas, die stellt sich raus, in der Praxis sind das Riesenprobleme.
Du sagst ja, Bitcoin muss sich in diesem Markt durchsetzen, auch in einem feindlichen Markt. Das ist er ja. Also wir haben starke Regulierung. Die Staaten wollen nicht, dass Bitcoin sich durchsetzt. Sie verlieren ihre Machtbasis über die monetäre Staatsfinanzierung. Und glaubst du wirklich, dass der Staat irgendwie Bitcoin hier nicht zu Tode regulieren kann oder sogar verbieten kann, wie es in manchen Staaten der Fall ist? Wir haben ja heute gerade das Beispiel mit GetBitter, die halt aufhören mussten, weil die neuen Regulierungen einfach das ganze Business halt nicht mehr tragbar machen, oder die müssen halt KYC AML machen, was sie, glaube ich, ablehnen.
Ja, also das habe ich auf jeden Fall, also auf jeden Fall erstmal zu dem GetBitter, das finde ich auch natürlich sehr schade, das ist, glaube ich, der beste Service gewesen jetzt für Stacking Sets hier in Europa. Und die Staaten werden natürlich versuchen, es sehr schwer zu machen und werden auch vielleicht, also man, keiner kann genau wissen, was passiert, aber werden natürlich vielleicht versuchen, das auch wirklich zu verbieten, wie es schon manchmal versucht wurde. Ich denke nicht, dass es hilft, und ich denke nicht, dass es erfolgreich sein wird, weil genau dieses Szenario, genau dieses, ja, wir verbieten jetzt Bitcoin-Szenario, ist es, worauf viele Leute schon die ganze Zeit hinarbeiten. Und mit viele Leute meine ich halt vor allem die Leute, die für Privacy sind und damit Coinjoins, Payjoins und sowas arbeiten, und Leute wie BISC Network und sowas. All diese ganzen Leute sind schon die ganze Zeit dabei, auf dieses Szenario hinzuarbeiten, dass genau wenn das passiert, Bitcoin, sage ich mal, gut aufgestellt ist.
Ja, ich persönlich glaube noch nicht, dass wir da so weit sind, aber ich glaube auch, dass, wenn es dann soweit sein wird, wir sicherlich auch andere Probleme haben. Es wird in einer Umgebung sein, wo wir riesengroße Schwierigkeiten haben werden. Ich meine, wir sehen es ja jetzt gerade. Ich kann mich noch gut an meine Zeit in Argentinien erinnern. Da war es auch verboten, sozusagen Dollar oder Euros in argentinische Pesos zu tauschen. Gab es einen Schwarzmarkt dafür. Und der offizielle Markt hast du halt irgendwie für einen Euro 4 Pesos bekommen, und auf dem Schwarzmarkt war irgendwie der Kurs 1 zu 10 oder so. Heute ist er, glaube ich, 1 zu 150 oder ich weiß nicht. Ist ja wieder. Und damals war es halt dann, ich erzähle die Geschichte immer wieder, ich kann mich gut erinnern, dass ich mit, ich habe einen guten Freund, dem sein Vater lebt in Buenos Aires, und wir sind zum Geldwechseln gegangen, ich habe Euros mitgenommen und ich wollte auf den Schwarzmarkt und eben diesen Kurs von 1 zu 10 tauschen und nicht 1 zu 4 und dem Staat da das Geld überlassen. Und der Schwarzmarkt hat sich in der größten Bank Argentiniens in Buenos Aires befunden, im zweiten Stock. Ja, das war so krass, wir sind da hochgefahren, ich habe Kekse bekommen und Kaffee, und dann hat die das gezählt, und das war natürlich super, weil draußen auf der Straße läufst du ja immer Gefahr, dass du irgendwie Falschgeld bekommst oder so, und dort war das halt nicht so, weil das war richtig nett, also ja.
Ja, nee, also, ja, es ist auch sehr sehr, weiß ich nicht, naiv meiner Meinung nach von Leuten, die sagen, ja, niemand wird Bitcoin mehr benutzen, wenn das irgendwie verboten wird oder wenn der Staat da was irgendwie dagegen sagt. Also alle Beispiele von irgendwelchen anderen Ländern, die sowas Ähnliches hatten, halt nicht mit Bitcoin, aber mit irgendeiner Währung, die die Staatwährung, die offizielle Staatwährung ist, die aber natürlich vom Staat so schlecht kontrolliert wird im Sinne von, weiß nicht, Hyperinflation oder irgendwelchen anderen Sachen, dass sie fast unbenutzbar ist. Da hat sich immer ein Schwarzmarkt gebildet, immer so eine fast eine ganze Parallelwirtschaft, die nur damit gehandelt hat und die komplett darauf ausgelegt war. Und es ist immer so, also Leute wollen ja nicht ihr ganzes Geld, ihre ganze Arbeit, ihre ganze Zeit, die sie investiert haben, in irgendwas anlegen, was morgen nur die Hälfte wert ist. Und dass da irgendwie Leute denken, dass man würde es nicht mehr benutzen, wenn es irgendwie illegal wäre oder wenn da zu stark der Gegenwind kommen würde, ist meiner Meinung nach einfach nicht korrekt.
Ja, das Gefühl hatte ich eben auch in solchen Ländern. Auch jetzt in Venezuela kenne ich auch jemanden, der dort Familie hat, und da schert sich natürlich gar niemand mehr um den Staat oder um die, also du musst halt da eher aufpassen, dass die Polizei dich nicht irgendwie ausraubt, oder du kannst dem Staat ja überhaupt nicht mehr trauen. Ja? Das ist ja eher der Staat, sozusagen die organisierte Bande. So.
Ja, ich meine, so, wir sind ja jetzt auch so in den Corona-Zeiten an manchen Orten sehr an komischen Grenzen, auf jeden Fall, was den Staat und die Polizei und alles angeht, aber ja.
Ja, ich habe auch das Gefühl, in Deutschland, was Besonders schlimm ist es diese Blockwart-Mentalität, wo du immer aufpassen musst, dass der Nachbar dich nicht irgendwie verpfeift, wenn du irgendwie noch zwei fremde Leute in deinem Garten hast oder so.
Ja, bei einer Freundin von mir, also eine Freundin von einer Freundin von mir, die auch hier in Österreich lebt, ihr ist es passiert. Also sie hatten 3-4 Leute zu Hause, also in der WG, und die Nachbarn hat die Polizei gerufen und die mussten alle, ich glaube, 700-800 Euro jeder zahlen. Und das ist natürlich vor allem als Student irgendwie nicht so schön. Und ich meine, mir ist es ja auch letztens dann passiert mit einer Freundin im Park. Wir mussten zum Glück nichts zahlen, aber unsere Personalien wurden aufgenommen, wir wurden verwarnt und der ganze Spaß. Also es war sehr, sehr unentspannt.
Ja, Gott sei Dank hab ich noch nichts. Aber ich habe auch gesehen, du hast einen Artikel geschrieben über die WHO und wie inkompetent und korrupt die ist. Erzähl mal was drüber, weil das ist ja auch irgendwie so eine Nassim Taleb-Sichtweise auf den Virus an sich überhaupt und die staatliche Intervention oder der Staat, der versucht, das hier zu regeln.
Also die viele Observationen, die ich in meinem Essay geschrieben habe, sind einfach klare Sachen, was quasi passiert ist, wie die WHO gehandelt hat. Und das ist einfach natürlich eine komplette Katastrophe, also einfach die Inkompetenz, wenn man das noch der Inkompetenz zuschreiben kann, was bei vielen Sachen sehr schwierig wird. Und angefangen mit natürlich, dass im Januar sie irgendwann gesagt haben, dass es keine Evidenz gibt für Mensch-zu-Mensch-Übertragung von dem Virus. Und das ist leider so ein bisschen so ein epistemologischer Fehler. Und zwar stimmt es vielleicht wegen mir, dass sie da keine Daten für hatten, aber bei so einer großen, bei so einer wichtigen Sache, bloß weil man keine Daten dafür hat, dass es Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt, aber es schon so ein bisschen so Verdacht gibt, dass so sein könnte, muss man trotzdem extrem vorsichtig sein, weil Evidence of Absence und Absence of Evidence sind zwei komplett verschiedene Sachen. Und da kann man nicht so einfach mit rumwerfen, obwohl die sich so toll gleich anhören. Und man sollte da wirklich oft sehr vorsichtig sein und sagen, okay, wir haben vielleicht keine Daten gefunden jetzt gerade, aber der Virus scheint sehr gefährlich zu sein. Wir sind trotzdem mal lieber vorsichtig. Und wie ich auch in dem Essay erwähnt habe, eine einfache Sache wäre einfach, die Mobilität einzuschränken. Solange es noch ganz am Anfang war, vor allem nur in China oder vielleicht auch nur in einem Ort von China, dann kann man einfach alle Flüge von China erstmal einstellen und wegen mir nur die Leute zurücknehmen, die wirklich zurück in ihre Länder müssen, und die kann man dann auch untersuchen und Quarantäne. Und das ist alles wesentlich, das macht das Ganze wesentlich einfacher, als lange zu warten, weil bei diesen ganzen Epidemien muss man natürlich sehr früh Maßnahmen treffen. Und wenn man diese Maßnahmen sehr früh trifft, witzigerweise, dann sieht es oft im Nachhinein so aus, als hätte man überreagiert. Das bedeutet, wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, keine Flüge mehr von China irgendwie im Januar oder Februar, und dann wär überhaupt keine globale Epidemie oder Pandemie irgendwie ausgebrochen, hätten alle gesagt, ja, vollkommen unnötig, dass wir hier die Flüge gestrichen haben, ist ja gar nicht so schlimm. Aber das ist natürlich genau der Grund, warum man die Flüge streicht. Und die WHO hat da auf allen Ebenen versagt einfach. Und auch ganz, ganz komische Sachen, während der irgendwie ich glaube Ende Februar war das, irgendwie gesagt, dass das Stigma, also diese ganze, was, dass man irgendwie gegen China ist oder dass man weniger dann irgendwie mit Leuten, mit Chinesen zu tun haben will, oder ich weiß nicht genau, in welche Richtung es gehen sollte, aber auf jeden Fall haben sie gesagt, dass Stigma viel gefährlicher ist als das Virus und sowas. Also halt so ganz, ganz komische Kommentare, die einfach falsch sind. Und sie sind ja bis heute treu ihrer Meinung, dass man als gesunder Mensch keine Masken tragen sollte, einfach so in der Öffentlichkeit, wenn man unter anderen gesunden Menschen ist, dass das unnötig wäre. Und all diese ganzen Sachen, das ist natürlich, also es ist einfach eine große Katastrophe und hat wahrscheinlich sehr viele Leben gekostet, was man nicht einfach so, weiß ich nicht, sollte man nicht einfach so akzeptieren, meiner Meinung nach, dass es so eine große Katastrophe war.
Also ich habe ja eine Meinung dazu. Ich habe halt immer das Gefühl, in solchen totalitären Staaten wie China wird die Bevölkerung oft schlecht informiert. Bei uns ja auch, aber bei denen ja noch extremer. Und man hat ja immer das Gefühl, umso weniger die Menschen wissen, umso besser. Man will ja keine Panik verbreiten oder. Und ich persönlich habe mich da auch immer von Nassim Taleb inspirieren lassen, der gesagt hat, du kennst das Risiko nicht. Und jetzt, was könntest du tun, das dich jetzt nicht viel kostet, aber das dein Risiko senkt? Und ich persönlich habe dann, glaube ich, am 20. Februar oder irgendwie so Ende Februar habe ich mir dann Lebensmittel und die meisten Sachen gekauft, sodass wir halt nicht mehr zum Einkaufen mussten als Familie.
Ja.
Und habe dann einfach gesagt, okay, welche Risiko-Nutzen steht da hier in Relation? Und zu der Zeit hat ja sich niemand dafür interessiert. Ich kann mich noch erinnern, ich habe nämlich nachgeschaut, ich habe ein Bild gemacht von Lebensmitteln und an dem Tag hat irgendwie in Deutschland noch die ganze CDU hat sich getroffen und Merkel-Nachfolge und alle in einem Raum. Und
ja,
und
hat klar. Sich ja
nachher auch herausgestellt, dass viele infiziert waren oder halt dieser Friedrich Merz. Und das ist ja auch diese Denkweise von Nassim Taleb, der dann, ich meine, die Individuen an sich, die Menschen, die machen sich ja Gedanken. Wenn du denen sagst, da ist ein Virus unterwegs, bitte haltet doch Abstand, dann werden automatisch Menschen anfangen, soziale Kontakte runterzuschrauben. Das hilft ja auf jeden Fall schon mal. Aber die Politiker haben das ja alles runtergeschraubt. Die haben auch mit den Masken, ne? Ich meine, haben trotzdem welche besorgt. Mein Vertrauen in die Politik ist ja sehr, sehr gering. Und genau das Gegenteil von dem, was sie sagen. Und das fand ich halt dann so interessant bei solchen Regierungsorganisationen, dass grundsätzlich schaue ich mir nie an, was die irgendwie zu sagen haben, weil ich habe immer das Gefühl, da steckt viel, viel mehr Politik dahinter, wie irgendwie Informationen, die sie dir irgendwie geben wollen.
Ja, und es ist auch vor allem, also wenn man jetzt in dieser Situation immer geguckt hätte, was die WHO sagt und eigentlich immer einfach genau das Gegenteil gemacht hätte, das wäre ungefähr, glaube ich, das Beste gewesen, was man hätte machen können. Und genau diese Kosten-Nutzen-Sache, die du angesprochen hast, ist auch sehr wichtig bei der ganzen Maskendiskussion. Und zwar geht es nicht mal unbedingt, also die meisten Studien zeigen, Masken sind sehr gut, man sollte die tragen, damit man keine anderen Leute infiziert, wenn man selber krank ist. Und da man auch nicht selber weiß, ob man krank ist und auch keine Symptome haben kann, selbst wenn man krank ist, muss jeder Masken tragen. Das ist die Denke dahinter. Jetzt sagen natürlich manche Leute, oh, da gibt es aber auch Studien, die zeigen, das hilft gar nicht so viel und hin und her. Und da gibt es wieder dieses Kosten-Nutzen-Asymmetrie, die du auch so ein bisschen angesprochen hast, ist, wenn wir falsch liegen und Masken helfen nicht, aber wir sagen allen Leuten, bitte tragt Masken und die machen sich Masken zu Hause und was weiß ich, aber die helfen nicht. Die Kosten sind extrem gering im Vergleich mit dem Nutzen, den es bringt, wenn wir Recht haben. Wenn wir Recht haben, Masken helfen und wir verhindern, dass das Virus sich schneller verbreitet und damit werden sehr viele Leben gerettet. Das ist natürlich wesentlich, also das wiegt die Kosten extrem auf, wenn wir falsch liegen. Das heißt, unter dieser riesen Asymmetrie, die wir hier haben, muss man einfach Masken tragen, bis irgendwann wirklich tausende Studien, sage ich jetzt mal, rauskommen, die zeigen, nee, das schadet einem sogar oder sowas. Also diese Riesenasymmetrie ist einfach so ein Ding, warum die ganze, auch oft von Journalisten oder sowas, irgendwie gebrachten Argumente so, ja, wir brauchen mehr Evidenz, dass das funktioniert oder bla bla bla, das stimmt nicht. Nein, brauchen wir nicht. Es gibt diese Riesenasymmetrie, deswegen müssen wir, selbst wenn wir es nicht genau wissen, trotzdem Masken tragen und das ist auch so ein Ding, was anscheinend nicht so einfach zu verstehen ist.
Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe immer den Kosten-Nutzen und zu der Zeit waren ja sowieso Masken auch sehr billig und ja, dann habe ich einfach, und außerdem hilft es Privacy.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, der vor allem natürlich auf Bitcoin, Twitter und sowas sehr, sehr groß hochgehalten wurde, sage ich mal, und stimmt natürlich auch, es hilft sehr.
Ich finde dieses, das passt ja auch sehr gut zu Bitcoin, auch überhaupt diese ganze Gedankenwelt, sich über mögliche Risiken Gedanken zu machen und sich darauf vorzubereiten, ne? Also sei es da, halte deine Coins nicht auf Exchanges. Es ist so lange nichts passiert, aber welche Vor- und Nachteile hast du da eben? Und diese ganze Abwägung, ich muss mich ein bisschen damit beschäftigen, ich muss die Verantwortung selber übernehmen, aber dafür schalte ich einfach ein Risiko aus, dass irgendwie meine ganzen Bitcoins auf der Exchange weg sind.
Ja, genau. Und das ist
Aber das
auch,
ist ja.
was ich auch versucht habe, ein bisschen in einem Essay von mir zu erklären, ist genau diesen Trade-off, den man da machen muss. Also ist es natürlich naiv zu denken, dass alle Leute ihre eigenen Keys haben werden und ihre eigene Node benutzen werden, um alles zu checken und sowas. Das ist natürlich naiv und das denkt auch niemand. Aber ein Schritt sollte schon mal sein, alle Leute so weit zu informieren, dass sie wenigstens verstehen, was für eine Entscheidung sie haben und was die Vor- und Nachteile von allen Entscheidungen sind. Das heißt, wenn man so gar nicht mit Technik sich auseinandersetzen kann und auch niemanden hat, der einen hilft, ist es vielleicht besser, die auf einem Exchange zu lassen. Kann sein. Da gibt es wegen mir Fälle. Aber man sollte dann wissen, dass man das Risiko hat, okay, vielleicht wird der Exchange gehackt. Okay, vielleicht wird irgendwie Bitcoin verboten und alle Exchanges werden irgendwie zugemacht oder vielleicht passiert eine von tausend anderen Sachen und ich muss mich irgendwie wieder aus, oh Gott, ich muss mich irgendwie ausweisen, wenn ich jetzt mein Bitcoin auf einmal auf meine Wallet haben will oder all solche Sachen. Und die sollte man natürlich wissen. Dann kann man danach immer noch die Entscheidung treffen, okay, ich lasse sie auf dem Exchange, weil ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Technik. Aber überhaupt, dass man erstmal versteht, diesen Trade-off, das ist mir ziemlich wichtig.
Ja, das sage ich den Leuten auch immer. Also ich kenne Leute, die haben ihre Coins auf Exchanges, den erkläre ich als Risiko. Und ich kenne auch andere, die dann sagen, nee, ich kenne mich zwar auch nicht mit Technik aus, aber sie haben es auf ihre Hardware-Wallet gepackt. Und da habe ich letztens einem geholfen, der hat es auf eine Bitbox 02 von Shift Crypto Security, was aus der Schweiz.
Ja, ich kenne,
Das
ich kenne die, ich
war,
kenne auch das Produkt,
ja.
ja.
Und das war ja sowas von einfach. Ich habe es zum ersten Mal gesehen. Vorher hatte ich nur Ledger, Trezor und Deing. Und war wirklich so einfach. Und derjenige hat das eigentlich auch selber hinbekommen. Eigentlich. Ich habe nur eben daneben gestanden und ein bisschen was erklärt. Ja, ich denke mal, die technischen Hürden werden da auch sinken, dass die Leute es machen können. Aber es ist oft ja, auch ein bisschen Faulheit so oder halt, man kennt es halt, man hat halt irgendeinen Verantwortlichen, der ihm dann die Verantwortung sozusagen abnimmt und so wie auf einer Bank eben auch
Ja, genau. Das ist
ist ja
halt
so.
ein sehr anderes Denken, was man da irgendwie erstmal, wo man erstmal reinkommen muss, dass man, nee, wenn man was falsch macht, wenn man was komplett wirklich falsch macht, so dann ist es weg. Also da gibt's keinen Menschen, den du anrufen kannst irgendwie und dann dein Geld wieder bekommen kannst. Was natürlich erstmal irgendwie, weiß ich nicht, für manche Leute bestimmt sehr angsteinflößend sein kann. Aber dadurch wird man halt auch durch diese ganze Verantwortung wird man dann halt auch irgendwie so ein bisschen motiviert, sage ich mal, auf diese ganzen Sachen zu gucken, okay, wie mache ich das jetzt alles wirklich gut und sicher? Wie mache ich das alles so privat wie möglich? Und dann zumindest sowas auch bei mir. Also ich komme auch mit so einem sehr, also ich komme auch aus so einem Computer Science oder Informatik Hintergrund und habe auch immer so ein bisschen selber programmiert und sowas. Das heißt, ich hatte davon schon ein bisschen Ahnung, aber ich habe mich jetzt nie wirklich viel mit Kryptographie oder sowas beschäftigt und bin dann auch so in dieses Cypherpunk Rabbit Hole dann runtergefallen, nachdem ich irgendwie Bitcoin war und dann halt alles auf Ubuntu umgestellt und alles mit VPN und Tor und dies und das und halt all diese ganzen Sachen, die man dann macht und versuchen kein Google mehr zu nutzen und hin und her halt all die Sachen und dann habe ich auch mal darüber so ein Thread geschrieben, was man alles machen sollte und das ist dann halt so ein Ding, was, wenn man erstmal die Motivation dazu hat, weil man sieht, okay, jetzt bin ich verantwortlich, dann geht es auf einmal alles viel einfacher, sage ich mal.
Ja, das ist auch ein Vorsatz für dieses Jahr oder eigentlich schon letztes Jahr, das mir vorgenommen habe. Ich habe auch vieles geändert, also kein Google mehr benutzen, VPN, Tor-Browser, den ganzen. Also da habe ich schon vieles, vieles geändert, wo ich auch darauf achte eben. Und ja.
Also ja, es ist auch, also es wird oft über Privatsphäre so geredet in Bitcoin mit CoinJoin und sowas, genau diese On-Chain-Sachen, aber es wird meiner Meinung nach ein bisschen unterbewertet, wie, auf wie viele Sachen man einfach so achten muss, die jetzt nichts mit Bitcoin an sich zu tun haben, sondern einfach in dieses ganze Online-Privatsphäre, Online-Sicherheitsding reinspielen. Also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich kaufe meine Bitcoin, ich kaufe Bitcoin irgendwie über BISC, alles ganz anonym oder so, und dann mache ich eine Transaktion zu meinem Hardware-Wallet und ich will wissen, ob die Transaktion fertig ist, und dann gebe ich die irgendwie online in irgendeinen Block Explorer ein oder sowas. Mhm. Und das ist natürlich eine, von der Privatsphäre-Seite ist es natürlich eine Katastrophe, weil dann, wenn du kein VPN benutzt, haben die theoretisch, oder es ist theoretisch, die haben dann eine Verbindung zwischen deiner IP und dem, was du eingegeben hast, der ID von der Transaktion zum Beispiel. Und du wirst unwahrscheinlich, dass du jetzt irgendeine ID eingegeben hast, die gar nichts mit dir zu tun hat. Und dadurch, dann ist natürlich deine ganze Privatsphäre jetzt an sich wieder dahin. Natürlich hat nur diese Seite die Daten, aber wie gut die sichern oder wie legitim die sind, ist natürlich immer die Frage.
Ja, ich denke, da müsste man sich, das Gute ist ja an Bitcoin, dass sich viele Leute Gedanken über Privacy und Sicherheit jetzt machen, weil es halt um Geld geht. Und vorher ging es halt in Anführungszeichen nur um ihre Informationen, gell?
Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, es geht um mehr, das würde ich, aber ich weiß nicht, ich denke, manche Leute nehmen es immer noch nicht ernst genug, aber weiß nicht.
Ich hätte da noch was anderes, und zwar, ich habe einen Artikel von dir, fand ich ganz gut, und das spiegelt so ein bisschen, also in der Bitcoin-Welt ist Climate Change eher so, als Hokuspokus wird es eher so abgetan, ja, auch von Seyfi Dinamous und so weiter. Und ich habe das auch bei Nassim Taleb gelesen, dass wie er so Climate Change sieht, und er sieht es wieder aus dieser Risikoperspektive. Was verlieren wir, wenn dieses ganze Climate Change Hokuspokus ist und das stimmt gar nicht? Okay? Und was verlieren wir, wenn es halt stimmt? Und wenn diese Daten halt dann stimmen und wir haben wirklich eine Klimaerwärmung und das ändert vieles in unserem Leben. Und das sehe ich dann auch so ähnlich, dass wir halt hier eine Risikoabwägung machen müssen und wie viel wollen wir da investieren. Und du hast ja einen Artikel geschrieben und hast auch Atomkraft aus dieser Perspektive beleuchtet als lokales und globales Problem.
Ja, genau. Also,
vielleicht was erzählen?
Ja, ich habe halt diesen, also die Debatte ist natürlich sehr politisch, auch sehr geladen natürlich, Climate Change und alles. Und ich habe dann das Paper von Nassim Taleb gesehen, wo er mit ein paar anderen die Position, sage ich mal, ausarbeitet, dass, wie du halt gesagt hast, man sollte sehr vorsichtig sein, weil es könnte zwar stimmen, oder es stimmt, dass wir sehr schlechte Modelle nur haben, oder es ist nicht so wichtig zu sagen, ob die Modelle gut oder schlecht sind, aber selbst wenn sie schlecht sind, müssen wir trotzdem vorsichtig sein, weil, ja, dann haben wir keine guten Modelle, und das heißt aber nicht, dass es nicht existiert, Climate Change jetzt. Und diese Argumentation fand ich sehr überzeugend, hat aber ein großes Problem. Und zwar kann man damit alle möglichen Interventionen rechtfertigen. Das bedeutet, man hat jetzt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Climate Change ganz, ganz schlimm ist und wegen mir das ganze Leben auf der Erde ausrottet. Und was sollte man jetzt dagegen tun, um das zu minimieren? Und da könnte man natürlich theoretisch alles mit rechtfertigen. Also könnte man sagen, ja, hier alle, ganze Industrie runterfahren auf null und wir müssen leben wie, weiß was ich, vor 2000 Jahren. Und da habe ich dann, ich bin ein sehr großer Fan von David Deutsch, und er hat quasi mir so ein bisschen die Antwort darauf gegeben, warum man nicht so viel runterfahren kann, wie man gerne vielleicht möchte oder wie manche Leute gerne möchten. Und zwar muss man auch sehen, dass wir in der Zukunft werden wir auch auf irgendwelche Probleme treffen. Und jetzt der Virus ist auch ein ganz okayes Beispiel, aber viele auch noch größere Probleme, die man sich nie vorstellen könnte, wie Asteroiden oder ganz unvorstellbare Sachen. Und die können wir nur überleben und überleben im Sinne von als Spezies überleben, wenn wir die richtigen Technologien und das richtige Wissen bis dahin entwickelt haben. Das heißt, wenn ein Asteroid auf uns zukommt und wir sind noch nicht technologisch weit genug, um den irgendwie kaputt zu machen, abzulenken und was weiß ich, dann sterben wir vielleicht alle. Und dieses Problem, dass wir in der Zukunft auf Sachen treffen werden, die wir jetzt noch nicht wissen können, die uns aber theoretisch töten könnten, ist das, diese Wahrscheinlichkeit ist quasi der Grund, warum wir jetzt nicht unseren Fortschritt so viel verlangsamen können, wie es manche Leute gerne wünschen. Weil wenn wir jetzt unseren Fortschritt komplett zurückfahren, weil wir sagen, oh Gott, Climate Change tötet uns vielleicht, dann sterben wir ganz sicher, wenn irgendwas wie Asteroid oder ganz, ganz viele komische andere Sachen passieren, weil wir dann überhaupt keinen technologischen Fortschritt mehr machen. Und genau diese zwei Extremer von ja gar nichts machen, dann sterben wir vielleicht von Climate Change, wenn es wirklich schlimm ist, oder ganz viel machen, aber dann sterben wir sicher irgendwann später, weil wir keinen technologischen Fortschritt mehr haben. Zwischen diesen beiden Extremen muss man irgendwie eine Balance finden und eine Entscheidung treffen. Und so bin ich halt, oder so habe ich dann nochmal versucht, eine einfache technologische Lösung zu, sag ich mal, ein bisschen zu erklären, warum das eine gute Lösung ist. Und das ist halt Atomenergie, weil wenn man sagt, dass CO2 so gefährlich ist, dann will man den Ausstoß minimieren. Das ist sehr gut möglich mit Atomenergie. Und es ist auch noch günstig und verlangsamt nicht den Fortschritt, was auch gut für die Zukunft ist und für unsere Überlebenschance in der Zukunft. Und damit so eine sehr gute Balance zwischen diesen beiden Extremen hält.
Ich fand halt das Argument ganz gut. Ich bin jetzt kein großer Atomkraftfan, muss ich sagen. Weil es einfach dieses, ich sehe halt das Risiko lokal. Ich sehe halt, du hast ein riesengroßes Risiko, wenn sowas halt schief geht, dass dann halt deine Umgebung, in der du lebst, halt nicht bewohnbar ist. Aber du hast das ja in einem anderen Zusammenhang das Risiko aufgestellt, und zwar, wir haben eine globale Bedrohung, und selbst Tschernobyl und Fukushima waren praktisch lokale Ereignisse, die wir in Kauf nehmen müssen, um diese globale Risikobedrohung zu minimieren.
Ach so, ja.
Fand ich jetzt vom Denkeinsatz fand ich das nicht schlecht. Also ich bin jetzt auch kein großer Climate Change Freund, weil speziell diese ganze Bewegung halt extrem das freiheitsfeindlich ist. Ich würde schon sagen, ein Grüner halt so von der Umweltseite her. Ich finde, wir sollten da schon was tun, aber als Menschen an sich und nicht, ich meine, diese Friday for Future Bewegung oder wie die alle heißen, sind politisch gesteuert und wollen uns eigentlich am Ende nur unsere Freiheit wegnehmen, und diese Leute sind da ja nicht die cleversten, würde ich
sagen. Ja, also so ich behaupten. Ich bin da, ja, ich würde sagen, ähnlich, ja, wahrscheinlich ähnlich eingestellt, und ich denke einfach, dass man kann halt sehr lange irgendwie schreien, dass irgendein Problem da ist, aber wo ist die Lösung oder was ist eine gute Lösung, was für eine Lösung schlagt ihr vor und ist es möglich und sowas, und da sind viele Leute, die da sich in diesem Friday for Futures Ding bewegen, irgendwie sehr, sehr, also sehr knapp an Lösungen, sage ich mal. Die einzige Lösung, die gesehen wird, ist, ja, ganze Wirtschaft runterfahren, wir haben nur noch, weiß ich nicht, Windkraft oder sowas. Schwierig, nicht so wirklich möglich, leider. Also, das ist ein bisschen dann so, nur dieses Problem zu erkennen, ist wegen mir gut, aber wenn man keine wirkliche Lösung hat, dann irgendwie einfach nur zu schreien, ja, bitte hört auf mit allem, was ihr gerade macht, meiner Meinung nach sehr schwierig.
Ja, ich habe das Gefühl, die schreien halt vor allem danach, dass dass der Staat das halt lösen soll. Ne? Das ist ja, kommt ja alles aus dieser Richtung, dass wir halt, der Staat muss den Menschen halt nur genügend Geld abknöpfen oder halt dann den Reichen oder wie immer, wem sie es wegnehmen wollen. Sie haben ja immer bestimmte Gruppen, die sie gerne zur Kasse bieten wollen. Und das ist dann sozusagen die Lösung.
Ja, ich meine, das ist ja heutzutage immer die Lösung. Also das ist ja, das kann man ja anscheinend bei allem benutzen, wenn man einfach, ja, oh Gott, wir hatten das und das, gib dem Staat bitte einfach ein bisschen mehr Geld und dann nächstes Mal passiert es nicht. Okay, gut.
Corona, ja, also der Staat, in jeder Krise habe ich das Gefühl, nutzt der Staat das halt, um zu wachsen.
Ja, ich meine, da war ja auch, da habe ich ganz am Anfang von der Krise, habe ich auch so einen witzigen, aber leider sehr wahren Tweet irgendwie gelesen, der irgendwie hieß, ja, this time's Patriot Act is gonna be worse oder irgendwie sowas in die Richtung. Und was halt genau darauf anspielt, dass halt letztes Mal in den USA, okay, nach 9-11 und sowas, sehr viel Anti-Privacy und sowas Zeug kam. Und dieses Mal nach Corona wird es vielleicht noch schlimmer. Also da muss man echt aufpassen.
Ja, ich meine, die Lösungen sind ja praktisch schon da, dass wir irgendwie, dass man die Bürger überwacht und da gibt es ja dann Maps, wo man nachschauen kann, wie viel sie sich bewegen. Und also es ist schon der Wahnsinn. Das, ja,
ja, es ist, sehr, sehr, sehr besorgniserregend und ich war naiverweise wahrscheinlich am Anfang der Krise, jetzt dieser Krise nicht so besorgt um dieses ganze, ja, Freiheit und totalitärer Staat und sowas, weil ich schon dachte, dass Leuten ihre individuelle Freiheit extrem wichtig ist. Ja, stellt sich raus, das stimmt leider nicht so. Und die meisten geben diese einfach sehr einfach ab, wenn man einfach nur sagt, ja, es ist irgendwie, um alle zu schützen oder sowas. Und wenn wir nur alle Leute mit ihren Handys tracken könnten, dann wäre die ganze Welt besser, so ungefähr. Also, dass diese Argumente irgendwie wirklich mit Leuten so resonieren, dass das Leute irgendwie annehmen und die überzeugt, hätte ich echt nicht gedacht, aber scheint anscheinend zu wirken.
Ja, vielleicht leben wir einfach in einer Blase, in unserer Bitcoin-Blase sind die Leute halt da ganz anders sensibilisiert und wir merken das dann vielleicht auch nicht, wenn dann die Mehrheit da ganz andere Meinung dazu hat.
Ja, ich habe hier auch witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber du kennst ja bestimmt Francis, der von Bull Bitcoin.
Ja, klar.
Und er hat so ein witziges Ding, wo das mit diesem Zaun ist, der immer zugemacht wird und sowas. Kennst du diese Story?
Nee.
Die er immer so postet, wo, ich glaube, auf dem Weg zu seiner Arbeit oder ich weiß nicht, wo ist so ein Zaun und der sperrt, glaube ich, Gleise ab oder irgendwas Komisches und er muss halt, wenn er nicht quasi darüber geht, dann muss er ewig weit nochmal laufen, so 2 Kilometer Umweg oder weiß nicht genau. Und da müssen ganz viele Leute lang, alle so Technikleute von irgendwelchen Startups und so. Und die machen halt immer den Zaun kaputt, so ein Loch rein, damit die da durch können. Und der wird immer wieder zugemacht von dem Staat und sowas und immer wieder neues Zeug davor und irgendwie Schneemassen werden davor geschippt und sowas. Und dann kommen die mal nachts und machen ein neues Loch rein oder machen irgend so ein Zeug, also nicht er, aber irgendwelche anderen Leute, sehr cool, sehr witzig auch, so diesen Fight zu sehen. Und letztens, oder seit 2 Wochen, glaube ich, habe ich jetzt hier so bei mir, da gibt es so einen Park und die Parks sind hier in Wien immer noch alle offen, aber alle Spielplätze sind abgesperrt schon die ganze Zeit. Aber was noch offen war, ist der Park, wo ich immer hingehe, auch zum Trainieren, wo so Klimmzugstangen sind und so Sachen für Dips und all so ein Zeug. Die Sachen waren halt noch offen, sage ich mal, nicht abgesperrt. Und seit 2 Wochen wurden die dann aber abgesperrt, vor 2 Wochen aus irgendeinem Grund. Und seitdem geht da auch so ein kleiner Krieg, ist da quasi am Gange. Und witzigerweise ist auch genau neben diesem Park die Polizei. Und alle Leute sehen das halt nicht ein oder alle Leute, die da trainieren wollen, halt nicht. Und jede Nacht wird dieses Absperrband wieder weggemacht und am nächsten Tag trainieren da wieder alle. Und dann kommt wieder die Polizei und sagt, oh Gott, ihr dürft hier nicht trainieren. Und alle Leute, was, das wüssten wir gar nicht. Oh, okay, und dann gehen sie wieder weg und alle trainieren wieder, sehr witzig. Und das geht jetzt schon seit 2 Wochen und man sieht schon so an den ganzen Geräten und so diese Markierung von dem Band und sowas, weil schon 1000 Mal ab und wieder dran geruppt, es ist einfach nur verrückt.
Cool. cool, ja. Das müsste ich auch mal machen, weil es ist ja immer schlimm mit dem Kind, wenn man dann in die Stadt geht und die Kleine will immer spielen gehen. Und dann steht dann immer ganz groß dran, du darfst hier nicht spielen. Erklär das mal Kindern, dass sie dann da nicht spielen dürfen.
Naja. Klar.
Okay, jetzt sind wir aber ganz schön abgekommen vom Thema Bitcoin. ja, super. Sven, wo kann man dich denn, erzähl mal, dich treffen wir auf Twitter, glaube ich, unter dem... Ja,
genau, Sven Schnieder ist einfach auf Twitter, da kann man mir schreiben oder da kann man mir auch folgen und wenn man halt, weiß ich nicht, wenn man meine Essays lesen will, kann man das auf meiner Webseite limitlesscuriosity.com.
Du verlinkst ja auf Twitter, also ich gehe immer über deinen Twitter-Account.
Genau, ich poste halt immer, wenn ich ein neues Essay irgendwie veröffentliche. Und ja, also dann, ich habe jetzt neuerdings auch so einen Podcast, aber ist nicht so, keine Konkurrenz zu dem hier. Es ist alles andere Art, würde ich sagen. Es sind nur ganz kleine, so 2-Minuten-Snippets über irgendwelche Ideen, die ich meistens auch vorher schon in meinen Essays erwähnt habe und die ich dann nochmal so zusammenfasse, weil ich auch gemerkt habe, viele Leute lesen auch keine Essays, man würde es nicht denken, viele Leute lesen nicht mehr heutzutage leider. Und dann dachte ich mir, okay, versuche ich solche Ideen nochmal ein bisschen kurz zu erklären in so 2-Minuten-Snippets, die dann auch auf Twitter und sowas gepostet werden, die aber auch auf allen, weiß ich nicht, auf allen Podcast-Apps und sowas zu finden sind. Halt auch Limitless Curiosity, also da sollte man mich auch finden.
Ach so, das, ich habe da kurz reingehört bei einem und ich dachte, das wären so Ausschnitte aus dem Podcast, wo du warst.
Nee, überhaupt nicht. Das ist von mir selber alleine aufgenommen. Etwas inspiriert von Navals Podcast, falls ihn jemand kennt. Und ja, ist einfach so eine Art von mir, hoffentlich mehr Leute in die Sachen, über die ich mir Gedanken mache oder auch über die ich schreibe oder so irgendwie ein bisschen interessiert zu bekommen. Und ja, kann man alles auf allen Podcast-Apps finden. Ist natürlich alles bei mir immer, also meine Essays und der Podcast, auch auf Englisch.
Okay, aber vielleicht gibt's ja, vielleicht liest ja Fab the Fox mal bald was vor.
Ja, das wäre auf jeden Fall interessant.
Okay, super. Also dann wollte ich noch irgendwas sagen. Jetzt hast du noch die letzte Chance, bevor wir Tschüss sagen.
Nee, alles klar, alles gut. Ich danke dir, dass ich für das Gespräch hier.
Hat mir Spaß gemacht, gell? Ja, und danke. Ich hoffe, den Zuhörern auch und bis zum nächsten Mal. Danke, Sven.
Ciao.